Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Es gibt Gesetze oder Gesetzesvorhaben, die sind so umstritten, dass der Name eines Paragraphen allein zum Schlagwort wird, der die Demonstranten auf die Barrikaden bringt. Paragraph 218 etwa oder Paragraph 175. Und ohne Zweifel war das in den vergangenen Wochen auch Artikel 13 der EU-weiten Urheberrechtsreform, der dann verwirrenderweise zum Artikel 17 umgewandelt wurde und heute im EU-Parlament zur Abstimmung stand. Warum ausgerechnet dieser Artikel, das erklären wir gleich. Grundsätzlich geht es bei der Reform aber darum, das Urheberrecht zu aktualisieren und der digitalen Realität von Internet und sozialen Netzwerken anzupassen. Um illegales Hochladen von Texten, Musik oder Videos zu verhindern und um die Urheber zu vergüten. Doch europaweit liefen Gegner der Reform Sturm. Dennoch winkte das EU-Parlament in Straßburg heute nach jahrelangen Debatten und mühsamen Formulierungskompromissen die Reform durch, wie Gudrun Engel zusammenfasst.
Dominik Kiss hat Massen mobilisiert, über Wochen die Online-Petition Save the Internet organisiert. 5,1 Millionen Unterschriften gegen die EU-Urheberrechtsreform gesammelt. Gekämpft, gehofft, gebangt. Am Mittag wartet er in Straßburg auf das Ergebnis.
Es ist durch. Ja. Ja, es ist schade, dass die Proteste nicht wirklich erhört wurden. Es ist komplett durch. Mit Artikel 13. Es waren monatelange Arbeit von uns, die quasi die Politiker nicht interessiert haben.
Enttäuschung im Parlamentsgebäude. Freude davor. Bei der Initiative Yes to Copyright, die lautstark für Europa und den Schutz europäischer Kulturgüter geworben hatte. Selten lagen die Meinungen zu einem Reformvorhaben so weit auseinander. Bei den Bürgern und bei den Parlamentariern. Bis zum Schluss wird hitzig und lautstark debattiert, Ordnungsrufe inklusive. Ich freue mich sehr, dass dieser Entwurf die Rechte der Herausgeber bestätigt und wir endlich mit diesen Parasiten Schluss machen. Damit meine ich die Plattformen, die urheberrechtlich geschützten Inhalt stehlen. Besonders in Deutschland wurde gegen die Richtlinie gekämpft.
200.000 Menschen haben an diesem Wochenende gegen diese Reform demonstriert. 5 Millionen haben eine Petition gegen Uploadfilter unterschrieben. Noch nie hat es einen derart breiten Protest gegen eine EU-Richtlinie gegeben.
Nach der Abstimmung und dem Jubel schlagen die Befürworter der Reform versöhnliche Töne an.
Ich glaube, wir haben jetzt vielleicht die Chance, auch mal sachorientierter darüber zu sprechen. Und ich möchte auch denjenigen, die jetzt sehr enttäuscht sind und meinen, das Internet würde jetzt hier zusammenbrechen, auch noch zurufen, wird nicht der Fall sein.
Die Bundesregierung hatte in der Diskussion kein einheitliches Bild abgegeben. Die Koalitionspartner in der Sache uneins. Nur Uploadfilter wollen beide jetzt vermeiden.
Es wird eine 2-jährige Umsetzungsfrist geben für diese Richtlinie. Da werden jetzt natürlich alle Beteiligten schauen, dass wir die so userfreundlich wie möglich umsetzen, damit wir die größtmögliche Freiheit im Netz behalten.
Wie ist aber noch gänzlich unklar. Die Netzgemeinde muss sich jetzt überlegen, ob es sich lohnt, weiter zu protestieren. Konkrete Auswirkungen der Reform werden Internetnutzer vermutlich erst in 2 bis 3 Jahren merken.
Aber schauen wir doch nochmal, worum es bei der umstrittenen Urheberrechtsreform unter anderem geht und wogegen die Netzaktivisten bei Artikel 13 bzw. 17 besonders Sturm laufen. Wenn User Inhalte auf Netzwerke wie Facebook, YouTube oder Instagram hochladen, dann sind künftig nicht sie, sondern diese Plattformen dafür verantwortlich und haftbar, dass urheberrechtlich geschützte Inhalte lizenziert und vergütet werden. Wie das zu geschehen hat, das steht in dem Artikel ausdrücklich nicht. Weil das aber bei dem Volumen an Daten sehr aufwendig ist, könnten sogenannte Upload-Filter eingesetzt werden, die illegale oder nicht geklärte Inhalte dann aussortieren. Kritiker befürchten nun unter anderem, dass diese Filter viel zu rigoros kontrollieren und eine Einschränkung im Internet stattfinden wird. Über die Reaktionen von Rechteinhabern und der Netzgemeinde Ole Hilgert und Christine Becker.
Wenn Dennis Brammen und sein Team online Computer spielen, gucken mehr als 2 Millionen Abonnenten zu. Der 30-Jährige ist ein Star in der Let's-Play-Szene. Als Urheber seiner Videos würde er eigentlich von der Reform profitieren, doch Brammen ist sauer und enttäuscht. Die heutige Entscheidung sei eine Gefahr für Freiheit und Kreativität im Netz.
Manche Sachen sind einfach wichtiger als, keine Ahnung, 5 Euro mehr, die GEMA jetzt in der Tasche hat oder wir. Sondern es geht halt darum, dass die Leute weiterhin, ob das jetzt gut ist oder schlecht, Bullshit oder vernünftiger Content ist ja erstmal hingewendet, aber die kulturelle Vielfalt im Internet erhalten bleibt. Und ich glaube, dass wir da echt ein großes Stück verloren haben.
Dazu zählen vor allem Parodien, Bilder und Videos, die aus anderen Inhalten zusammengebaut oder kommentiert werden. Gerade bei jungen Internetnutzern ein Massenphänomen. Das heißt, Upload-Filter könnten künftig auch Dinge blockieren, die durch die Kunstfreiheit gedeckt wären. Diese Sorgen teilen Verbraucherschützer.
Wir befürchten, dass aber große Internetplattformen dann zu technischen Hilfsmitteln, den sogenannten Upload-Filtern, greifen. Das heißt, womöglich kann ich kreative Veränderung von Beiträgen nicht mehr so frei hochladen, dementsprechend auch nicht mehr sehen. Womöglich wird mein Internetkonsum deutlich langweiliger ausfallen als in der Vergangenheit.
Unmut auf der einen, Erleichterung auf der anderen Seite. Musiker, Künstler und Verleger sehen in der Richtlinie eine Grundlage für den künftigen Umgang mit geschützten Werken. Die Angst vor Zensur verstehen sie nicht.
Und die Plattformen sollen mit den Verwertungsgesellschaften Verträge abschließen über die Lizenzierung von großen Blöcken von Werken. Und ich kann Ihnen versichern, dass niemand von den Rechtsinhabern und den Urhebern an irgendeiner Filterung ein großes Interesse hat. Die Urheber wollen, dass ihre Werke genutzt werden, dass sie auf die Plattform hochkommen und sie wollen, dass sie dafür bezahlt werden.
Das trifft vor allem auf YouTube zu. Von den Verantwortlichen wollte sich heute niemand vor der Kamera äußern. YouTubes Mutterkonzern Google nahm auf Anfrage schriftlich Stellung. Die Urheberrechtsrichtlinie wurde zwar im Laufe der langjährigen Diskussionen verbessert, sie wird jedoch immer noch zu Rechtsunsicherheit führen und die kreative wie auch die digitale Wirtschaft Europas beeinträchtigen. Unmut gegen die Abstimmung in Straßburg gab es am Abend deutschlandweit bei spontanen Kundgebungen und Demonstrationen. Wie hier in Berlin gingen unter anderem auch in Hamburg, Köln und Nürnberg mehrere hundert Menschen auf die Straße. Ihre Forderung? Deutschland müsse bei der Umsetzung der Richtlinie doch noch verhindern, dass die viel kritisierten Upload-Filter tatsächlich zum Einsatz kommen.
Und in Berlin begrüße ich einen, der heftig gegen diese Urheberrechtsreform protestiert hat, den Blogger, Netzexperten und Autoren Sascha Lobo. Guten Abend, Herr Lobo.
Hallo.
Warum ist das in Ihren Augen heute so ein schlechter Tag für die Netzgemeinde?
Das ist so ein schlechter Tag für das ganze Internet, weil das Netz weniger frei wird und die Gefahr steigt, dass eine ganze digitale Generation sich überhaupt nicht mehr repräsentiert fühlt von der Politik und auch anfängt, Antipathien gegen die EU zu entwickeln. Gerade jetzt, wo man die eigentlich dringend bräuchte.
Das klingt sehr düster. Ist das nicht aber auch ein bisschen Schwarzmalerei? Oder warum ist das so, was Sie da sagen?
Naja, Schwarzmalerei, das hängt ein bisschen davon ab, auf welcher Seite man steht. Es gibt in diesem sehr großen Kampf tatsächlich mehr oder weniger zwei Seiten. Das sind die einen, die noch ein bisschen im 20. Jahrhundert leben und für die das Internet zuletzt Relevanz hatte, als sie im Fernsehen Spots mit Boris Becker davon gesehen haben. Und diejenigen, die einen digitalen Lebensstil entwickelt haben, der ein Teil ihres Alltags ist. Und für diejenigen wird das Netz weniger frei und zum Teil auch gefährlicher.
Warum wird es weniger frei? Ist es wirklich das Ende der Kreativität im Internet?
Nein, so schlimm ist das nicht, aber wir haben hier ein Gesetz, was darauf zugeschnitten ist, Google, vor allem Google, zu zwingen, Pauschallizenzen abzuschließen und ansonsten Upload-Filter einzusetzen. Und diese Upload-Filter haben das große Problem, dass sie zum einen gar nicht richtig funktionieren und ungefähr alles blocken, was ihnen so ähnlich vorkommt wie irgendetwas Geschütztes. Und dass sie zum anderen am Anfang für Urheberrechtliches eingesetzt werden und dann irgendwann, und zwar ziemlich schnell, auch für politische Geschichten.
Bei all dieser Kritik aber ist es nicht grundsätzlich richtig, dass die EU versucht, erstmal zumindest gewisse Regeln beim Urheberschutz für alle im Internet zu setzen? Oder gibt sie da in Ihren Augen das Kind mit dem Bade aus?
Nein, es ist absolut sinnvoll und auch sehr zielführend, eine neue Urhebergesetzgebung auf den Weg zu bringen. Das ist dringend nötig. Die jetzige, die wir haben, die stammt vom Anfang des Jahrtausends und funktioniert vorne und hinten nicht mehr. Zum Beispiel, weil heute fast alle Menschen Urheber sind, die nur auf Instagram aktiv sind. Aber die Art und Weise, wie das geschehen ist, hat wenig mit Urhebern zu tun und sehr viel mit den großen Kreativkonzernen, weltweit tätigen Kreativkonzernen, die möglichst etwas vom Geld von Google abhaben wollen. Und dazwischen werden die Urheber selbst aufgerieben.
Warum wurde diese Debatte denn gerade in Deutschland so hitzig geführt? Es gab ja sogar Todesdrohungen gegen Reformverfechter.
Das mit den Todesdrohungen, das muss man anders sehen, als es im Moment gehandhabt wird. Es ist zwar katastrophal, dass das geschehen ist. Und ich glaube, dem Herrn Voss, der die erhalten haben soll, auch, dass es geschehen ist. Aber Todesdrohungen bekommen im Internet ungefähr alle, die eine Meinung links von Adolf Hitler äußern. Das bedeutet, es gehört heute leider zum Repertoire von fast jeder Debatte. Dass die in Deutschland trotzdem aus dem Ruder gelaufen ist, liegt aus meiner Sicht vor allem an den Befürwortern, an den Politikern und den Lobbyisten, die zum Teil mit Lügen, in jedem Fall aber mit Diffamierungen gearbeitet haben. Die haben die Wählerinnen und Wähler, die auf die Straße gegangen sind für ihre Interessen, als Bots beschimpft, als gekauft beschimpft. Und das ist das eigentliche Übel. Hier ist das Vertrauen einer Generation in die demokratische Politik massiv beschädigt worden.
Handelt es sich also auch um einen klassischen Generationenkonflikt hier, also zwischen den Entscheidern, die mit der Lebenswirklichkeit der jungen Kreativen im Netz vielleicht nicht mehr so viel gemeinsam haben?
Ja, wer unterm Internet versteht, dass man Überweisungen machen kann und auch mal eine E-Mail verschickt, für den ändert diese Reform tatsächlich nichts. Aber wer selbst kreativ sein möchte im Netz, und das ist, wie gesagt, eine ganze Generation inzwischen, wer selbst kreativ sein möchte, dem werden sehr große Steine in den Weg gelegt.
Sagt Sascha Lobo. Vielen Dank für das Gespräch nach Berlin.
Dankeschön.
Ein Gespräch, das wir am Abend geführt haben. Das EU-Parlament verabschiedet also die neue Urheberrechtsreform. Dazu ein Kommentar von Sabrina Fritz vom Südwestrundfunk.
Die gute Nachricht, junge Menschen gehen wieder auf die Straße. Sie kämpfen für ihre Zukunft und die liegt für sie im Internet und in der Luft. Die schlechte, dem Rest der Welt ist das egal. Zwei Beispiele. Die Klimakommission in Berlin tagt 17 Stunden und entscheidet nichts, was dem Klima hilft. Und in Brüssel stimmt die CDU faktisch dann doch für Uploadfilter, obwohl im Koalitionsvertrag das Gegenteil steht. Wer sich da noch über die Kritik der U30-Jährigen wundert, hat in den letzten Monaten nur zwischen Büro und Dienstwagen gelebt. War die Debatte über den Artikel 13 von Lobbyisten angefeuert? Klar. Hat YouTube Schülern Angst gemacht, dass ihr Lieblingsblogger abgeschaltet wird? Auch klar. Aber auf der anderen Seite stand die Film- und Musikindustrie, die ebenfalls ihre wirtschaftlichen Interessen verfolgt. Dazwischen ratlose Eltern, die der Diskussion über Uploadfilter beim Abendessen nicht mehr folgen konnten. Das EU-Parlament hat heute entschieden, dass Plattformen dafür verantwortlich sind, was sie hochladen und nicht die Verfasser. Das ist wie ein Autobahnbetreiber, der dafür verantwortlich ist, dass dort keine geklauten Autos herumfahren. Da er dies aber nicht überwachen kann, wird jede unbekannte Marke rausgezogen. Die Rechte von Künstlern müssen beachtet werden, aber filtern und löschen ist keine Lösung. Es geht ja nicht darum, Inhalte zu verhindern, sondern Künstler ordentlich zu bezahlen. Was kann die Politik jetzt noch tun, um das Vertrauen der jungen Wähler nicht ganz zu verlieren? Die Plattformen zwingen, nach Alternativen zu den umstrittenen Filtern zu suchen. Die gibt es nämlich. Und Klimaschutz ernst nehmen. Sonst gehen junge, engagierte Menschen heute zu Recht frustriert ins Bett.
Sabrina Fritz kommentierte. Ja, nicht nur die Jugendlichen haben sicherlich Frust, wenn sie auf das schauen, was da gestern die Klimakommission der Bundesregierung fürs Klima getan hat. Wir haben es gerade schon gehört im Kommentar. Es waren überschaubare Ergebnisse. Dabei sollten wirksame Wege gefunden werden, wie im Verkehr bis 2030 40% weniger Treibhausgase ausgestoßen werden könnten. Umweltschützer beklagen das Fehlen eines mutigen, eines richtungsweisenden Gesamtkonzepts. Sind höchstens viele kleine verschiedene Routen und Ausrichtungen. Dass die Bahnpreise sinken sollen beispielsweise. Sich darauf zu einigen, das dürfte nicht allzu schwer gewesen sein. Doch einen weitreichenden Kompromiss zu schaffen, wie es etwa die Kohlekommission getan hat, das gelingt der Klimakommission im Streit zwischen Autoindustrie und Umweltschützern offenbar nicht. Kirsten Kirschig.
Der Verkehr vor dem Verkehrsministerium, mehr Individualverkehr als Bus und Bahn.
Das muss sich ändern. Nicht nur vor dem Verkehrsministerium will Deutschland seine Klimaziele 2030 erreichen. Mehr öffentlicher Nahverkehr, bis zu 10 Millionen Elektroautos auf der Straße, mehr Effizienz, mehr Digitalisierung. Auf diese eher plakativen Vorschläge hat sich eine Arbeitsgruppe für den Klimaschutz im Verkehr geeinigt. Genau die richtigen Instrumente findet die Autoindustrie.
Wir setzen darauf, unsere Kunden zu begeistern mit neuen Produkten, mit tollen Fahrzeugen. Wir setzen auf Anreize, wir setzen auf die richtige Infrastruktur. Wir setzen nicht auf Instrumente, die den Menschen versuchen, Vorgaben zu machen oder die Mobilität verteuern.
Dumm nur, um den CO2-Ausstoß im Verkehrsbereich von rund 170 Millionen Tonnen auf unter 100 Millionen Tonnen zu senken, reicht das nicht. Es verbleibt eine Lücke von 16 bis 26 Millionen Tonnen, schätzen die Umweltverbände. Die hätten sich strengere Vorgaben gewünscht, Zuckerbrot oder eben Peitsche beim Kauf von neuen Autos.
Wir hätten vereinbaren müssen eine Bonus-Malus-Regelung, eine Belastung von teuren, spritfressenden Autos und Entlastung von kleinen, effizienten, vor allem Elektromobilen und eine Quote für Elektromobilität.
Nein, direkt beim Kauf will die Industrie die SUV-Fahrer lieber nicht packen. Besser, man lasse sie für das CO2 zahlen, das aus dem Auspuff kommt.
Der Empfehlung, eine CO2-Bepreisung zu prüfen an die Regierung, sind wir, glaube ich, auch guten Lösungen für die Zukunft noch ein Stückchen näher gekommen.
Näher gekommen, ja, aber längst nicht so nah wie die Kohlekommission. Die hatte die konkreten Maßnahmen für den Energiebereich bereits vorgelegt und mit Preisschild versehen. Daran sollten sich Verkehrskommission und Minister ein Beispiel nehmen, meint der Koalitionspartner SPD.
Die Kanzlerin muss Andreas Scheuer Druck machen. Deswegen haben wir das Klimaschutzkabinett, dass wir hier tatsächlich auch die einzelnen Ministerien an ihre Verantwortung erinnern. Die Kohlekommission hat vorgelegt. Jetzt kann man hier Gesetze draus gießen.
Der Verkehrsminister selber sagt heute nichts. Eigentlich sollen seine Klimaschutzvorschläge bis Sommer ins Gesetz einfließen. Bislang fließt aber vor allem weiter der Verkehr vor dem Verkehrsministerium.
So ein Ford Capri wäre heutzutage im Verkehr sicherlich die Ausnahme, aber ein Hingucker. Ford war mit dem Auto in den 70er Jahren ganz weit vorne. Schnittig, knallig, brummig. Der Capri passte in die Zeit. Doch dieses Gespür für Zeitgeist ist Ford, wie auch den meisten deutschen Autobauern, in den letzten Jahren irgendwie verloren gegangen. Nun müssen die Firmen beim Bau von E-Modellen aufholen und künden bei der Umstellung der Produktion auf Elektromobilität auch schon den befürchteten Arbeitsplatzabbau an. Bei VW beispielsweise stehen demnächst 7000 Jobs zur Disposition. Audi will 15% der Arbeitsplätze abbauen. Bei Ford werden wohl rund 5000 Jobs gestrichen, berichtet Jens Eberl.
Wir sind bereit für neue Technologien. Die Mitarbeiter von Ford in Köln machen deutlich, dass sie nicht die Fehler ausbaden wollen, die das Management offenbar jahrelang gemacht hat. Mit gemischten Gefühlen gehen sie heute in das Werk nach Köln. Auf einer Betriebsversammlung erfahren sie, dass bundesweit mehr als 5000 Jobs auf der Kippe stehen.
Stellenabbau bringt uns nur eine kurze Verweildauer vielleicht, das Thema zu verschieben. Es löst aber unser Problem nicht. Wir müssen auf gesünderen Beinen stehen.
Lange Zeit hat Ford auf falsche Modelle gesetzt, den Trend mit SUVs völlig verschlafen. Ford ist aber auch ein Beispiel für eine ganze Industrie in der Krise. Die Branche hätte viel früher auf Elektroautos setzen müssen, sind sich Experten einig. Viel Zeit wurde verloren, diese muss nun wieder aufgeholt werden. Das gehe nur mit Kooperationen.
Das heißt, dass etwa Volkswagen mit Ford zusammenarbeitet, um eigene Plattformen zu etablieren, die dann die Kosten pro Fahrzeug deutlich reduzieren. Und das wird auch Arbeitsplätze in der Entwicklung kosten.
Volkswagen scheint inzwischen der Antreiber zu sein. Der Marktführer hat eine Art Baukastensystem ins Leben gerufen, mit dem Elektroautos deutlich günstiger produziert werden können. Nun sucht VW Partner dafür, denn nur wenn viele beim Baukasten mitmachen, macht das die Entwicklung auch billiger. Das ist auch eine Chance für kleine, innovative Firmen wie Ego. Das Aachener Startup-Unternehmen könnte so etwas wie ein Versuchslabor für VW werden. Hier werden 2019 bereits 3000 Autos gebaut.
Die Branche braucht neue Lösungen und sie braucht eigentlich sowas wie Pathfinder, weil das für den großen Tanker schwieriger ist, neue Wege auszuprobieren und teurer. und dann uns vorauszuschicken und uns auch dabei nicht alleine zu lassen, sondern durchaus mit uns zu kooperieren, ist doch eine coole Konstellation.
In der Elektromobilität liegen viele Chancen, aber auch viele Risiken. Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung kommt zu dem Ergebnis, dass bis zum Jahr 2035 über 100.000 Arbeitsplätze verloren gehen könnten. Auch weil sich ein E-Motor viel leichter zusammenbauen lässt.
Es ist einfach so, dass ein Verbrennungsmotor sehr viele Einzelteile beinhaltet, sehr viele bewegliche Teile, deshalb in der Montage recht aufwendig ist. Ein Elektromotor hingegen oder auch ein Batteriesystem, was dahinter hängt, kann man extrem automatisiert produzieren. Und da gehen einfach Stellen an der Stelle verloren.
Und noch ein Problem geht mit Elektroautos einher. Beim Verbrennungsmotor hatte Deutschland weltweit eine Vorreiterrolle. Das Herzstück der E-Autos wird kaum noch in Deutschland gebaut werden.
Beim Thema der Elektromobilität liegt die Kompetenz bei der Batteriezelle. Und die haben die Asiaten, insbesondere die Chinesen, die Koreaner und die Japaner. Das heißt, wir überweisen beim Thema Elektromobilität derzeit Milliardensummen für die Batterie nach Asien.
Die Autoindustrie in der Falle. Um Situationen wie bei Ford heute zu vermeiden, muss sie sich ganz schnell umstellen und neue Wege suchen. Die Umstellung auf das E-Auto könnte dann aber eben wieder viele Arbeitsplätze kosten.
Bundesinnenminister Horst Seehofer will dem Verfassungsschutz mehr Befugnisse einräumen. Mehr dazu jetzt in weiteren Nachrichten mit Thorsten Schröder.
So sollen dem Verfassungsschutz künftig Online-Durchsuchungen, zum Beispiel von Smartphones und Computern, sowie die Überwachung verschlüsselter Messenger-Dienste erlaubt sein. Beides solle nur bei Verdacht auf geplante schwere Straftaten möglich sein, erklärte heute das Innenministerium. Außerdem ist vorgesehen, dass der Nachrichtendienst auch Daten von Kindern speichern darf, wenn sie Verbindungen zu Extremisten oder Terroristen haben. Die EU und China wollen in Zukunft wirtschaftlich enger zusammenarbeiten. Frankreichs Präsident Macron sagte nach einem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi, Bundeskanzlerin Merkel und EU-Kommissionschef Juncker, eine Politik der Isolierung führe nicht weiter. Xi versprach eine weitere Marktöffnung seines Landes. China wirbt derzeit massiv für die sogenannte Seidenstraßeninitiative. Mit dem Projekt will das Land neue Märkte und Handelswege erschließen. Die EU will ihren während der Flüchtlingskrise begonnenen Marineeinsatz vor der libyschen Küste offenbar vorerst beenden. Weil sich die Mitgliedstaaten nicht auf ein neues System zur Verteilung von aus Seenot geretteten Migranten einigen konnten, sollen Schleuseraktivitäten bis auf Weiteres nur noch aus der Luft beobachtet werden. Dies erfuhr die deutsche Presseagentur am Abend aus EU-Kreisen. Im Rahmen der Operation Sophia waren seit 2015 knapp 50.000 Menschen aus Seenot gerettet worden. An der Börse sorgt weiterhin der Zahlungsdienstleister Wirecard für Aufmerksamkeit. Wegen des Verdachts der Bilanzfälschung und Korruptionsvorwürfen war die Aktie des Unternehmens zuvor heftigen Kursturbulenzen ausgesetzt. Mehr von Anja Kohl.
Wirecard wickelt Zahlungsverkehr im Internet ab. In Singapur ermittelt die Staatsanwaltschaft der Verdacht Korruption und Scheinumsätze. Eine von Wirecard beauftragte Kanzlei entlastet nun die deutsche Konzernführung. Es gäbe kein Anzeichen für ein Fehlverhalten. Die Aktie von Wirecard sprang daraufhin um 26% nach oben. Sie ist zum Spielball von Spekulanten geworden. Allerdings, einzelne Fehlbuchungen haben die Prüfer doch gefunden, wenn auch nicht so große, dass es Einfluss auf die Jahresbilanz hätte. Und in Singapur könnten sich einzelne Mitarbeiter strafbar gemacht haben. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
Das Europaparlament hat sich für ein Ende der Zeitumstellung in der EU ausgesprochen. Von 2021 an soll nach dem Willen der Abgeordneten Schluss sein mit dem Wechsel von Winter auf Sommerzeit. Nun sind die Mitgliedstaaten am Zug, die sich zunächst auf eine Linie verständigen müssen. Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, den Ländern freizustellen, ob jeweils dauerhaft Sommer- oder Winterzeit gelten soll. Das Berliner Landgericht hat die lebenslange Haftstrafe für zwei Raser wegen Mordes bestätigt. Die beiden hatten sich 2016 auf dem Berliner Kudamm ein illegales Autorennen geliefert. Dabei wurde ein unbeteiligter Mann in seinem Auto gerammt und getötet. Das Berliner Landgericht hatte die beiden Männer bereits 2017 wegen Mordes verurteilt. Es musste jedoch erneut verhandeln, nachdem der Bundesgerichtshof die Entscheidung aufgehoben hatte.
So erhofft sich das jeder Skifahrer. Traumhafter Tiefschnee in atemberaubender Landschaft. Was kann es Schöneres geben? Und solange man mit Brettern oder Boards noch elegant talwärts gleiten kann, so lange dauert die Saison. Blöd nur, aus Sicht der Wintersportler, dass die immer kürzer wird, weil es über die Jahre gesehen weniger zu schneien scheint. Grüne und braune Abhänge bremsen Einheimische und Touristen aus. Längst helfen Skigebiete danach mit Kunstschneekanonen. Doch auch die funktionieren nur, wenn es kalt genug ist. Also gibt es in Zeiten des Klimawandels auch einen weiteren, nicht unumstrittenen Weg, und der wird schon jetzt, zum Ende der aktuellen Saison, beschritten. Snowfarming heißt das Ganze. Über Schnee von gestern für Pisten von morgen. Barbara Fuß.
Zu wenig Schnee, zu hohe Temperaturen. Im November musste an der Zugspitze der Start in die Skisaison um 2 Wochen nach hinten verschoben werden. Und auch dann gingen die ersten Schwünge nur auf Schnee von gestern. Snowfarming nennen die Betreiber das Mittel zum Zweck. Sie bringen den gebunkerten Schnee, der unter Planen den Sommer überdauert hat, auf den Pisten aus. Eine Technik, mit der immer mehr tiefer gelegene Skigebiete liebäugeln, um früh in die Saison zu starten.
Die Schnee haben, haben ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, auch im touristischen Wettbewerb. Insofern werden alle versuchen, ein Grundangebot an Schnee auch bereitzuhalten.
Besonders wichtig ist Schneesicherheit beim Profisport, etwa beim Biathlon. Die Arena in Ruhpolding gehört zu den ersten deutschen Gebieten, wo Snowfarming schon betrieben wird und wissenschaftlich untersucht wurde. Eine Abdeckung, aufgebaut aus Planen und Holzteilchen, sorgt dafür, dass möglichst wenig Schnee durch die sommerliche Hitze schmilzt. Rund 3/4 des zusammengeschobenen Natur- und Kunstschnees aus dem Vorjahr überdauert, wenn er schattig gelagert wird. Auch das Allgäu setzt jetzt auf Snowfarming, denn Oberstdorf ist 2021 Austragungsort für die nordische Ski-WM. Dann ist, wie hier auf der Langlaufloipe Ried, Schneesicherheit Pflicht. Für die benötigte Kunstschneemenge muss ein zusätzlicher Speichersee gebaut werden und eine Wiese dem neuen Depot für den übersommerten Schnee weichen. Umweltschützer kritisieren das immer weitere Aufrüsten.
Wenn ich 40 Schneekanonen, 40 Millionen Liter Wasser, 2 Pumphäuser und über den Sommer eine ca. 6.000 bis 8.000 Kubikmeter umfassende Winterlagerstätte einrichte, da geht Wasser und da geht Energie drauf, da sind Flächen dauerhaft versiegelt und Naturraum ist für immer verloren gegangen.
Der Wintertourismus ist wirtschaftlich wichtig fürs Allgäu. Den verzweifelten Kampf um Schneesicherheit und frühe Saisonstarts halten Experten allerdings nicht nur aus ökologischen Gründen für bedenklich.
Der Wintertourismus an sich braucht als Schneeerlebniswelt auch eine Winterlandschaft und eine Schneelandschaft. Da reicht eine begrenzte Fläche als Wintererlebnispark oder wie auch immer nur eine begrenzte Zeit aus. Also es ersetzt nicht den Winter.
Künstlich vorgezogene Saisonstarts wie am Pastoren bei Kitzbühel bei 13 Grad Mitte Oktober nur auf übersommertem Schnee könnten laut Experten am Ende negativ ausgehen. Ökologisch, finanziell und vielleicht auch in der Gunst der Urlauber.
Wohl immer ganz hoch in der Gunst der Urlauber wird dagegen schönes Wetter stehen. Claudia Kleinert, wie sind denn die Aussichten?
Ingo, schön wäre wahrscheinlich für die meisten im Moment mal so 3-4 Frühlingstage mit Sonne und Temperaturen um die 15 Grad haben wir nicht, kommt aber langsam aber sicher zumindest zum Wochenende mal kurzzeitig, damit wir wieder merken, wie sich Frühling anfühlt. Richtig warm ist es jetzt schon zum Beispiel in Südspanien. Wenn die Luft von dort käme, dann hätten wir jetzt richtige Frühlingstemperaturen. Ist aber nicht so. Sie kommt aus Nordwesten, das heißt über die Nordsee. Man sieht Glasgow im Augenblick 10 Grad, bei uns heute auch so, ja, 19 Grad, Berlin heute 9 Grad. Da die Luft eher aus Nordwesten kommt, von der Nordsee feucht und kühl ist, haben wir es im Moment nicht mit frühlingshaften Temperaturen zu tun. Käme sie so direkt aus Norden, dann wäre es sogar noch kälter bei uns. Jetzt aber geht's erst einmal weiter mit noch dichten Wolken und eben auch dieser feuchten Luft aus Norden. Dementsprechend kann es in der Nacht immer mal wieder regnen, oberhalb von rund 600 Metern auch schneien. Das gilt vor allem für die Mitte Deutschlands. Im äußersten Westen und im äußersten Osten kommt zumindest ab und zu mal die Sterne raus und Glättegefahr besteht in den höheren Lagen dort, wo es eben noch ein bisschen schneit oder wo die Nässe gefriert. Die Temperaturen sinken bis morgen früh meist auf 6 bis 0 Grad. Die Oder entlang werden es sogar frostige minus 1 Grad sein. Morgen Vormittag starten wir mit viel Sonne, so vom Saarland bis nach Rheinhessen. Ansonsten im Norden dichte Wolken mit Regen, auch am Alpenrand noch so ein bisschen Regen oder Schneeregen. Im Laufe des Nachmittags dann wenig Sonnenschein, viele dichte Wolkenfelder und vor allem im Norden und im äußersten Süden ist es noch nass. Die Temperaturen schaffen es dann am Nachmittag auf meist 8 bis 13, im äußersten Südwesten 14 Grad. Der Wind im Süden schwach, im Norden zumindest mäßig und an der Küste auch frisch. Und dann geht es langsam bergauf mit den Temperaturen. Das bedeutet für Donnerstag noch wechselhaft mit Regen über der Mitte und dem Osten. Am Freitag schon im Südwesten bis 18 Grad, auch sonst 14 bis 17 Grad. Und da wird es dann im Laufe des Tages von Südwesten her immer sonniger und freundlicher. Und der Samstag wird dann für die meisten ganz nett. Sonntag ist das dann schon wieder vorbei.
So lange freuen wir uns auf den kurzen Frühling. Danke Claudia Kleinert für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit zwei Folgen aus der Krimiserie Mord mit Aussicht. Das Nachtmagazin mit Anna Planken meldet sich um 0.25 Uhr. Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Dann erst um 23.15 Uhr nach Brecht. Bis dahin.